Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Es ist die 217. Ausgabe des Computer Club 2. Und wie Sie vielleicht an den Hintergrundgeräuschen noch merken werden, haben wir die auf der CeBIT 2010 in unserem Studio produziert. Zu Gast bei uns ist Adriane Knopper.
Hallo.
Die Ehefrau von Klaus Knopper.
Hallo.
Und wenn Knopper in geballter, massiver Verfügung im Studio ist, dann geht es eben wieder um Linux und es geht um Knoppix und es geht um was Neues. Aber jetzt will ich nicht zu lange reden.
Ich dachte schon, ich komme nach dem Nachspann. Ja, da möchte ich von meiner Seite auch die Leute zu Hause begrüßen, allerdings auch die Zuschauer. Denn man kann durchaus, wenn man unsere Audiocast hört, auch auf dem Bildschirm schauen und dann ist man ein Schauer. Die Zuschauerinnen, die Zuschauer, die Zuhörerinnen, die Zuhörer,
die begrüße ich ganz genau. Was läuft denn auf dem Bildschirm?
Ja, hast du einen zum Fühlen?
So, ne? Adriane hat einen Bildschirm, wo man was fühlen kann, aber das ist dann weniger für die Bilder.
Ja, da gehört natürlich auch eine ganze Begabung dazu, wenn man da wirklich fühlen muss.
Ich glaube auch, dass unsere Zuhörer weitgehend wissen, dass Adriane, die Ehefrau von Klaus Knopper, blind ist. Und dass er auch für sie eine ganze Menge gemacht hat.
Aber nicht nur für sie, sondern
nur
für alle.
Aber das ist doch immerhin, Der Anstoß?
Das war der Anlass, also die Motivation. Wie kriegt man jemanden, der absoluter Computerhasser ist, der auch gar nicht auf den Bildschirm gucken kann, weil er ihn nicht sieht, dazu vielleicht doch mal auszuprobieren, ob es einem die Arbeit erleichtert, wenn man mit so einem Computer vielleicht Online-Bestellungen macht, Online-Banking macht, eben die Dinge, die anderen auch das Leben erleichtern. Wie kriege ich so jemanden an den Rechner dran? Der möchte weder was auf der Kommandozeile tippen noch klicken. Das geht ja auch gar nicht, wenn man die ganzen Programme nicht sehen kann. Und da habe ich mir eben ein Menüsystem ausgedacht. Das Adriane Desktop-Menüsystem, wo man wirklich sehr, sehr leicht mit den Pfeiltasten hoch und runter an die einzelnen Funktionen drankommt.
Und das findet draußen große Beachtung?
Ja, wir haben mittlerweile eine Mailingliste auf blinzeln.de. Das ist ein Internetradio für Blinde. Wir haben Entwickler, die sich beteiligen an der Verbesserung vom Screenreader, also von dem Bildschirmleser, der das, was am Bildschirm steht, übersetzt in Sprache und in fühlbare Zeichen auf einer Braillezeile. Und wir haben sehr viel Feedback von Beta-Testern, die das Ganze ausprobieren und die kleinen Fehlerchen, die immer mal drin sind, berichten und Tipps geben, wie man die Sachen vielleicht noch leichter machen könnte.
Bisher war das Ganze ja kostenlos. Ist das noch so?
Ja, das ist kostenlos und das wird auch so bleiben, denn die Entwicklung passiert als Open Source. Das heißt, man darf das System kopieren, kostenlos nutzen, weitergeben, selber verbessern. Natürlich ist es schön, wenn wir auch Feedback bekommen, aber prinzipiell muss man nichts zurückgeben.
Also finde ich schon wirklich sehr gut.
Die Krankenkassen müssen doch eigentlich auf den Knien bei dir vorbeikommen.
Ja, es ist leider das Gegenteil der Fall. Die Krankenkassen argumentieren mit ihren Richtlinien, denn irgendwie aus Sicht der Krankenkasse ist alles, was etwas mehr macht als die teuren Windows-Systeme, etwas, was potenziell mehr kosten könnte. Und deswegen darf ein System für Blinde aus Sicht der Krankenkasse nur einen einzigen Zweck erfüllen, nämlich einen Brief, den man auf den Scanner legt, vorlesen. Es darf keine Internetanbindung haben, man darf keine E-Mail damit machen, um Gottes Willen nicht surfen im Internet oder irgendwelche Sachen, wo man Viren bekommen könnte. Also aus Sicht der Krankenkasse ist unser System sehr, sehr schlecht, weil es kein sogenanntes geschlossenes System ist, was von außen nicht verändert werden darf. Und das den Krankenkassen beizubringen, dass sie ganz massiv Geld sparen, dass man eben nicht 10.000 Euro für Lizenzen ausgeben muss, sondern das System mit Schulung, mit einem guten Rechner, mit einer guten Braillezeile für die Hälfte von dem, was die normalweise ausgeben, an den Kunden ausliefern kann, das ist noch nicht bekannt.
Das ist ja auch absolut schlecht, muss man sagen.
Noch eine Flatrate-Sponsoren dazu.
Diese Geschichte macht ja nun die finanziellen Modelle derjenigen, die so Sachen kommerziell anbieten und wirklich an irre Reibach machen. Wenn ich mir diese Firmen ansehe, wo die Büros haben, wie die aussehen, was die für Gebäude haben, was die für Autos vor der Tür stehen haben, aber nicht eins, sondern die riesigsten Schlitten und dann gleich mehrfach, da machst du natürlich diese Modelle kaputt. Und bei den Krankenkassen, ja, die haben ja kein Problem. Hm. Wenn die mit dem Geld nicht auskommen, dann rufen sie nach dem Staat oder sie greifen den Bürger wieder in die Tasche. Hm. Ich finde, das System ist sowieso krank, deswegen heißen sie vielleicht auch Krankenkassen. Ja. Aber wir sollten vielleicht mal wieder ernsthaft werden.
Noch mal ganz kurz zurück zu der Breitzeile. Was kostet denn so eine Breitzeile, wenn ich mir die kaufe?
Ja, die Breitzeile besteht aus kleinen Elementen mit jeweils 6 Punkten. Das kann vielleicht Adriane auch erklären.
Ja, also die Breitzeile ist ein sozusagen, also wie er schon gesagt hat, also besteht aus 6 Elementen und je nachdem, also die werden ja kombiniert und das kann man ja dann halt mit den Finger erfüllen und die Frage war eigentlich, was kostet sowas?
Ja.
Gut, also eine sehr gute Breitzeile kostet so um die 4.000 Euro.
Ja, das stimmt. Das sind dann 40 Zeichen gleichzeitig drauf lesbar. Bei 80 Zeichen hätte das Ding bereits das Format von einer Klaviertastatur, weil mit den Fingern kann man halt nicht so feine Auflösungen
ertasten. Gut, das gibt die ja auch in der 80er Ausführung. Also von 20, 40 bis also 80 ist alles vertreten.
Handtaschenformat mit 40 Zeichen ist noch sehr praktisch.
Ein Zeichen, sind das 7?
6 Punkte pro Zeichen.
Adria, jetzt, ich meine, man ist ja als Mensch in den Fingerspitzeln eigentlich sehr empfindlich. Man kann tasten. Kann das jeder oder muss man das trainieren, bevor man wirklich diese 6 Punkte, die ja quasi gleichzeitig erfüllt werden müssen, bevor man die versteht?
Das erfordert schon Training. Also ich sage mal so, ich bin ja später blindet. Das war für mich am Anfang auch ziemlich schwer, sich daran zu gewöhnen, weil man das von klein an nicht kannte. Ich denke mal, es kommt dann darauf an. Also wenn man in der Situation ist, dass man das lernen muss, also denke ich mir, dann ist es ja halt, geht es schon schnell. Also bei mir hat es so ungefähr 1 bis 2 Monate gedauert, bis ich das dann konnte, weil halt also die Augen ausgefallen sind und man musste sich dann halt auf was anderes verlassen.
Wie schnell kannst du heute lesen?
Schon flott.
Also auch so, wie wir sprechen oder in
der Art? Ja, schon. Gut, bei mir liegt das jetzt auch schon so um die 20 Jahre her, als ich erblindet bin. Also ich denke mal, also Übung habe ich jetzt schon.
Und im Internet, also ich kann mich an die Sendung mal erinnern, die wir mit euch geführt haben, da hat sie nach Ballerinaschuhen oder nach irgendwas
gesucht. Ja, genau.
Das war auf eBay, ja.
Da bin ich auch ganz flott.
Ja. Beim Einkaufen sind die Mädels alle flott.
Ja. Ob online oder normal, also das geht alles ganz gut.
An der Stelle kann man vielleicht noch sagen, was wir am Adriane-System inzwischen geändert haben. Von der Oberfläche her kann man natürlich immer noch damit im Internet surfen, E-Mail machen, chatten, SMS und so weiter. Unter der Haube haben wir ein paar Sachen geändert. Man kann zum Beispiel die Geschwindigkeit der Sprachausgabe umstellen. Sie hat das inzwischen auf einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Also sie hört es schneller, als wir es mit den Augen lesen können. Das ist wieder ein zusätzlicher Vorteil für
das
Sie.
Das hat einen Vorteil.
Können wir es denn noch hören überhaupt?
Also ich nicht mehr so richtig. Ja. Nee, bei ihr ist es auch Übungssache. Sie, als ich ihr das Feature gezeigt habe, dann meinte sie sofort, toll, das will ich haben. Ich habe gar nichts mehr verstanden und dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber sie konnte das alles wirklich eine Seite in wenigen Sekunden komplett durchlesen. Und damit schnappt sie jetzt auf eBay definitiv jeden Einkauf.
Das ist anderen. Also, wenn ich mal sagen darf, also gerade das schnelle Vorlesen ist gerade bei langen Texten, also ist es sehr gut, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was auf Wikipedia nachlese, muss ich ja jetzt nicht also da Zeile für Zeile also gehen, sondern lasse ich mir das einfach so vorlesen.
So quer vorlesen, so wie wir, wenn wir Schnelllesen machen.
Ja.
Da gehen wir auch immer so Buchstaben, packen uns ein paar Buchstaben heraus und haben dann so ein bisschen den gesamten Artikel.
Backen wir uns ein paar Buchstaben heraus. Wie macht man denn das so querlesen? Ich habe gedacht, so ein Vorleseteil, das liest jetzt wirklich Wort für Wort. Aber wie kann man denn
Wenn das ganz schnell geht?
Wenn es ganz schnell geht, dann zieht es halt die Vokale sehr stark zusammen. Man orientiert sich vermutlich eher an den Konsonanten. Wie sie es macht, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich höre nur noch Kauderwelsch und sie erkennt wirklich ganz klar, welche Worte da stehen. Also es muss so ähnlich wie beim Speedreading funktionieren,
schätze ich mal. Ja, gut, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass ich mir halt mit den Pfeiltasten, wenn ich runtergehe, also auf bestimmte Links also springe. Das heißt dann also zum Beispiel bei Wikipedia, also springt er dann zu den Hauptwörtern. Also da kann ich ja dann auch weiterklicken. Das ist auch dann auch eine gute Orientierungshilfe, weil da brauche ich ja auch nicht alles, also von oben bis nach unten mir durchlesen. Also
Ja. Nun bin ich kein Spezialist da drin, aber das scheint mir sehr neu zu sein, diese Möglichkeit schnell zu lesen, wer es geübt hat.
Das machen aber viele Blinde. Ja, die stellen einfach ihre Sprachausgabe auf sehr hohe Geschwindigkeiten ein. Ja, und das mit dem Text, der einen nicht interessiert, überspringen. Also kurze semantische Analyse, wo bin ich? Ja. Dieser Teil interessiert mich nicht, dann hüpfe ich einfach weiter, bis ich irgendein Stichwort höre, das mich interessiert. Dann bleibe ich an der Stelle stehen und lese in normaler Geschwindigkeit weiter.
Also das heißt, Computertechnik ist hier wirklich sehr, sehr hilfreich, weil man dann an der Welt anders teilnehmen könnte, als wenn man den Computer nicht hätte, der ja Informationen digital irgendwie umsetzt, entweder in Sprache oder in die Informationen über die Braillezahlen.
Wo wir gerade die Adriane hier haben, es gab ja vor ein paar Jahren, gab es die große Aufforderung, alle Internetseiten behindertengerecht zu machen. Ist da was passiert? Hat sich da was gebessert oder ist es immer noch?
Es ist immer noch, sage ich mal so, ja, es ist, viel ändert sich da wirklich jetzt im Moment noch nicht.
Was braucht man denn, wenn man sehbehindert ist? Wie muss denn da eine Seite aufgebaut sein und was muss vermieden werden vom Seitenanbieter?
Grafiken.
Sagen wir mal so, Grafiken generell sind nicht so schlimm. Manchmal möchte man ja auch ein Produkt, was man kaufen möchte, jemand Sehenden zeigen und der soll dann sagen, sieht so und so aus. Problem ist, wenn essentielle Informationen nur als Grafik oder nur als Flash vorhanden sind oder
ohne
nur
Erklärung.
Ohne Erklärung dazu. Bei Grafiken, die uninteressant sind, einfach Platzhalter oder Dekoration, da ist es besser, es ist keine Beschreibung dabei, dann verschwinden die einfach und stören auch nicht weiter. Mhm. Aber bei Grafiken, die wichtige Informationen enthalten, zum Beispiel Landkarte von Rheinland-Pfalz oder sowas ähnliches, möchte man schon gern wissen, was steht eigentlich auf dem Bild drauf, ist es was Interessantes.
Grafik erfüllen, das gibt es noch nicht.
Das gibt es auch. Da gibt es auch so Bastelsets, womit man ein Blatt Papier auf den Tisch legt, mit einem Scanner drüber geht und gleichzeitig mit einem Braillezeilen-Element, also wirklich nur mit so einem 6-Punkte-Ding, die Konturen des Bildes erfüllen kann. Die Farben werden durch Vibrationen dargestellt und Flächen kann man so erfüllen durch verschiedene Punktkombinationen. Das gibt es schon. So kann man also wirklich als Blinder erfüllen, was für Konturen auf dem Blatt drauf sind und kriegt vielleicht eine Idee, das ist ein Schmetterling oder das ist was anderes. Mhm. Das ist jetzt kein Bestandteil vom Adriane-System, das ist eher so eine Bastelei für so ca. 30, 40 Euro, die man im Internet findet. Gibt es schon. Aber natürlich ist es ein sehr langwieriger Prozess, denn Grafiken und grafische Oberflächen sind halt für Sehende gemacht.
Gut, das ist ja dann aber auch der Unterschied, ob man jetzt geburtsblind ist oder also später blindet, weil jemand also von Geburt an also blind ist, also hat er nicht die Vorstellung, die räumliche Vorstellung was. Also ein Schmetterling, gut, ist für ihn eigentlich nur ein Wort und kein Begriff. Ja. Also keine Vorstellung davon. Mhm. Ja.
Klaus, du hast uns noch etwas mitgebracht. Ich habe gefragt, ob das jetzt ein Linux-Baukasten ist, als du damit reinkamst. Aber es ist ja körperlich, physikalisch etwas.
Ja. Wir machen ja unser Projekt Skole Linux in Rheinland-Pfalz und da gibt es immer wieder so Anfragen von Schulen, die hätten gerne Whiteboards, elektronische Whiteboards für die Lehrer, wo die Lehrer an einer elektronischen Tafel zeichnen können. Also der Beamer projiziert etwas an die Wand und dann möchte man dann dort zeichnen. Die Dinger kosten so zwischen 600 Euro bis 10.000 Euro. Und es gibt so ein kleines Bastelset, wo man mit einer Fernbedienung für eine bekannte Spielekonsole zusammen mit...
Ihr könnt das ruhig sagen. Das ist hier von...
Fängt mit W an.
Die Remote, genau. Ist eigentlich ein Hochpräzisionsmessgerät, wenn man das so auseinandernimmt und reinguckt, ist eine Infrarotkamera drin, Bewegungsmelder. Man kann sie also schon als sehr komfortable Präsentationsmaus verwenden, zusammen mit einem Stativ, was auf die Wand zeigt, wo das Bild projiziert ist, und einem kleinen LED-Stift. Kann man da tatsächlich dann an die Tafel schreiben. Die Software dazu ist auf der Knoppix und auf fast jeder anderen Linux-Distribution auch drauf, heißt GTK Whiteboard. Gibt auch noch andere Tools, die teilweise Java-basiert sind und dann auf verschiedenen Betriebssystemen laufen. Und so hat man für unter 100 Euro einen wunderschönen Baukasten, wo man
also
sich...
Also dieses kleine Handgerät, dieses schnurlose Handgerät, was wir da haben, diese Fernbedienung mit den ganzen Firlefanz drin, Bewegungssensoren, also Hightech-Teil. Ja. Die Kamera da drin, die richtest du auf eine Wand.
Auf die Projektionsfläche, wo das Bild vom Beamer hin projiziert wird.
Und die kann Helligkeit, also Temperaturen quasi erkennen.
Ist eine Infrarotkamera, die auf ganz bestimmte Frequenzen, ich glaube es sind 450 Nanometer, genau in diesem Wellenbereich
aufnimmt. Unsere Zuschauer, die kennen das wahrscheinlich, denn ich habe so etwas mal als Bastelprojekt auch gemacht gehabt. So, aber jetzt guckt dieses Ding sich da irgendeine Projektion an. Wie geht's weiter?
Ja. Das Ding sieht die Projektion erstmal nicht, weil die Wand das sichtbare Licht reflektiert. Die Kamera, die in der Remote drin ist, kann ein Point-Tracking machen, das heißt ein LED-Stift verfolgen, der leuchtet an die Wand oder besser noch, man dreht den um und leuchtet direkt in Richtung Kamera. Mhm. Und die Kamera nimmt das auf und liefert an den Rechner die Position dieses Lichtpunktes zurück. Und ja, das kann man dann für die Maussteuerung verwenden. Wenn das Licht angeht, ist es gleichzeitig ein Mausklick und eine Mausposition. Mhm. Und so kann ich dann wirklich zeichnen und die Wand verwenden als Tafel.
Hört sich gut an. Wenn die Lehrer jetzt zusammenarbeiten und der Physiklehrer mit seinen, ja, Schülern sowas zusammenbastelt, ja, dann können alle anderen das auch verwenden.
Du, ja, das war aber diesmal ein ganz anderes Gespräch. Da ist das Wort, ja, Linux, glaube ich, gar nicht gefallen.
Ja, so. Linux eignet sich sehr schön zum Basteln.
Eine Sache, ja, müssen wir noch sagen. Ja. Klaus, du hast uns ein Geschenk mitgebracht, und zwar ein T-Shirt. Du hast gesagt, das ist eins von 10, die es weltweit gibt. Ja. Da ist vorn der Tux drauf und da steht Knoppix drauf. Und hinten, ich war eben mal draußen, ich wollte mal sehen, wie das so wirkt. Ja. Und habe die Leute gefragt, und der eine hat gesagt, ja, ist der Klaus Knopper da? Habe ich gesagt, ja, sagt ja, viele Grüße und so. Einer hat gesagt, geh doch mal rüber an den Informationsstand von Microsoft, oder traust du dich nicht? Also, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, ist toll. Gibt es was Neues bei der Linux-CD, die jedes Jahr eigentlich...
Bei der Knoppix. Ja, diesmal haben wir das für das Linux-Magazin gemacht. Dort sind jetzt ausnahmsweise mal der Acrobat Reader und Adobe Flash 4 installiert, was halt viele immer haben wollen, was ich auf der Download-Version wegen der proprietären Lizenzen sehr ungern drauf mache, mhm, und die Treiber für Nvidia-Karten, damit man den 3D-Desktop eben auch auf diesen Grafikkarten verwenden kann.
Aber nach wie vor Debian drunter.
Natürlich, Debian, mhm, als Basis und mein eigenes Bootsystem mit der Hardware-Erkennung oben drüber, damit es möglichst schnell einen lauffähigen grafischen
Was
Desktop hat.
Was übrigens von meiner Seite nochmal gesagt, auch an alle Windows-Leute, genial ist, wenn man irgendein Problem hat und sein Windows-Rechner nicht mehr hochkommt, dann holt euch die Knoppix-CD, damit könnt ihr das Ding wieder starten und in allen Fällen eigentlich wieder reparieren.
Ja. Ich fand das ein ganz interessantes Gespräch. Diesmal. Ja. Wunderbar. Diesmal. Wunderbar, ja.
Ja, wenn die beiden Knoppers hier sind.
Die Knoppers.
Die Knoppers.
Wir, ja, geben uns. Ja, 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 vielen, ja, vielen, ja, Dank. Das, ja, ist, die Zeit ist abgelaufen. Wir bekommen schon üble Zeichen von hinten. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Die und sind nächste, nicht übel. Die Anja gibt uns ganz nette, ja, und liebe, ja, Zeichen.
Nächsten Jahr wahrscheinlich wieder.
Ja, hoffentlich.
Ja, ja, schönen, ja, Dank, ja, für den Besuch, ja, und viel,
Dankeschön,
Spaß nachher.
Dankeschön.
Ja, tschüss.
Tschüss. Ciao.
Also ich bin richtig froh, Wolfgang, dass du bei mir bist hier.
Echt?
Denn jetzt kommt ein Thema,
das
wo Linux drinsteht. Und da bin ich nicht so ganz firm.
Ein Thema, wo Linux drinsteht.
Ja.
Und, ja, du hast vor Jahren mal behauptet, du würdest jetzt auf Linux umsteigen. Dann warst du doch zu feig dazu.
Ja, ich bin ja umgestiegen und habe es dann auch da gelassen.
Wieder sein lassen, ja.
Ja, ja, mhm, das ist noch auf dem Computer.
Und dann drauf. Hast du dich als Masochist geoutet, indem du Vista installiert hast und hast, ja, monatelang darüber geschimpft.
Dann habe ich Windows 7 installiert.
Und jetzt bist du glücklich.
Nee, jetzt habe ich wieder Vista installiert. Ach. Gut, okay. Aber bei uns zu Gast ist Professor Andreas Zeller von der Universität Saarbrücken. Und wir haben jetzt ein Thema, und da sagen Sie, dass 20 Millionen Linux-User erfahren können, ob sie richtig programmieren oder falsch programmieren.
Nicht ganz. Erstens sind es nicht 20 Millionen, sondern 200 Millionen.
200.
Ah. Zweitens sind es nicht Benutzer, sondern Codezeilen. Und drittens, wir haben aus diesen 200 Millionen Codezeilen die versteckten Programmierregeln von Linux gelernt. Das heißt also, wie Linux-Programmierer gewöhnlich arbeiten, wie Linux-Programme gemeinhin aussehen.
Was haben Sie denn als Beispiel genommen dafür?
Wir haben als Regel, solche Regeln wie zum Beispiel, wenn Sie diese Funktion benutzen, dann müssen Sie anschließend diese Funktion benutzen. Oder wenn eine Funktion ein Ergebnis hat, dann stecken Sie das typischerweise in eine andere Funktion hinein. Das heißt also den Zusammenhang zwischen einzelnen Funktionen, die Linux bereitstellt. Solche Regeln haben wir gelernt. Das sind 9 Millionen Regeln, die wir aus dem gesamten Linux-Quellcode und alles, was auf eine DVD draufpasst, gelernt haben. Und diese Regeln können Sie benutzen, um Ihr eigenes Programm zu überprüfen. Das heißt, Sie können hergehen und Ihr Programm nehmen und können prüfen, ist das denn so programmiert, wie man das gemeinhin in Linux findet. Und wenn unser System dann feststellt, ich habe hier 50 Beispiele, die sehen anders aus als ihrs, dann sind Sie entweder ein genialer Außenseiter Oder aber sie haben einen Fehler in ihrem Programm. Unglücklicherweise ist es häufig so, dass sie dann einen Fehler in ihrem Programm haben.
Jetzt habe ich aber erstmal einen Fehler in meinem Kopf. Wenn Sie Programme überprüfen, ob sie, sagen wir mal sehr platt gesprochen, richtig programmiert sind. Es gibt doch gar keine Linux-Programme. In dem Sinne, ein Programm ist doch grundsätzlich erstmal neutral. Was unterscheidet Sie oder wieso sagen Sie Linux-Programme?
So C. Mit Linux-Programme meinen wir C-Programme, genauer gesagt die bei einer typischen Linux-Distribution mit dabei sind. Wir haben also den Quellcode einer kompletten Linux-Distribution genommen und haben uns diese Programme angesehen, um daraus zu lernen.
Also die Programme, die mitgeliefert werden, also den Kernel selbst, tasten Sie dabei nicht an?
Wir tasten die Programme nicht an, aber wir schauen uns deren Quellcode an und lernen daraus, wie diese Programme gemeinhin arbeiten. Und wenn Sie selber ein Programm schreiben wollen, können wir jetzt sagen, aha, diese Funktionen, die du hier benutzt, benutzt du aber anders, als das, wie das in Linux der Fall ist. Und dementsprechend ist da wahrscheinlich ein Fehler
drin. Warum macht es bei Linux und nicht bei Windows?
Das ist sehr einfach. Bei Linux haben wir eine große Menge von frei verfügbaren Codezeilen. Das Verfahren ist ausgesprochen effizient und leichtgewichtig, lässt sich auf beliebige große Quellcodebasen anwenden. Wir könnten das genauso gut auch auf Windows anwenden und würden dann eben Anomalien, also ungewöhnliche Programmierstile in Windows finden.
Wie machten die Software das? 9 Millionen Regeln haben sie extrahiert. Wie findet man solche Regeln per Software? Das können Sie ja kaum von Hand gemacht haben, denn das würde ja nun ewig dauern.
Nein, in Wirklichkeit ist es ein großes Problem der Entwicklung. Man will sogenannte Spezifikationen haben, die genau sagen, wie ein Stück Software funktioniert. Die braucht man für alle Arten von Techniken, für den Programmbeweis, aber auch um Fehler zu finden. Aber solche Spezifikationen sind sehr schwer zu erstellen, wenn man die von Hand erstellt. Das ist genauso schwierig wie Programmieren und von daher hat man dann das Problem nicht ganz wirklich gelöst. Was wir aber machen ist, wir gehen davon aus, es gibt halt schon jede Menge Programme auf der Welt und deswegen möchten wir da diese Spezifikationen herausziehen. Und in diesem konkreten Fall haben wir das so gemacht, wir haben ein sehr leichtgewichtiges, sehr effizientes Analyseprogramm gebaut, was mit sehr großen Codemengen umgehen kann. Es erkennt typische syntaktische Bestandteile von Programmen, Gleichheitszeichen, Klammern, geschweifte Klammern, das sind Sachen, die sind jedem herkömmlich programmierten C oder C++ oder Java-Code finden. Und es schaut dann, wie der Datenfluss, so nennt man das, in diesen Programmstücken ist. Das heißt, welches Ergebnis von welcher Funktion fließt in welche andere Funktion hinein. Und daraus können wir tatsächlich Regeln bilden. Das hier geht da rein, das hier geht da rein und das hier geht da rein. Das ist nicht besonders schön anzusehen, ist auch unglaublich viel. Aber wenn man automatisch das Ganze prüft, kann man tatsächlich solche Verletzungen erkennen.
Das ist ein statisches Verfahren. Sie beobachten also das Programm nicht während der Laufzeit.
Das ist ein vollkommen statisches Verfahren. Wir müssen die Programme noch nicht mal übersetzen. Die können sogar Syntaxfehler haben, aber wir kommen damit problemlos zurecht.
Gut, jetzt haben Sie 9 Millionen Regeln. Was machen Sie mit den Regeln?
Ja, wir haben eine Webseite aufgebaut, die nennt sich www.checkmycode.org. Dort können beliebige Leute ein Stück Programm hinschicken, also ist ein Textfenster, können Sie da reinpasten, drücken Sie einen Knopf. Nach einer Minute kriegen Sie dann das Ergebnis und dann kriegen Sie gesagt, das hier ist alles so okay, finden wir nichts. Oder aber hier sind Stellen, das haben die Linux-Programmierer anders gemacht und wir geben dann gleich noch Codebeispiele an, 1, 2, 3, können Sie draufklicken, können sich anschauen. Ach, so geht das also. Ja, dann können Sie dann direkt vergleichen. Das hier ist die Intelligenz der Linux-Programmierer und das hier ist mein eigenes Programm.
Ich habe so einen Eindruck, schon so einen Verdacht habe ich bei Ihnen. Sie machen so viel, Sie untersuchen Testprogramme und das und das und das. Wird das irgendwann mal so ein Syntheseprogramm werden, das Sie selbst programmieren lassen?
Ach, das wäre schön. Was wir eigentlich als nächstes machen wollen, ist, dass wir dann, wenn wir solche Verletzungen finden, dann könnten wir natürlich als nächstes hergehen und überprüfen, kann ich das automatisch reparieren? Kann ich das noch automatisch ergänzen? Kann ich solche Spezifikationen ergänzen? Da arbeiten wir auch an entsprechenden Systemen. Die setzen aber zurzeit eben noch voraus, dass man das Programm auch wieder übersetzen kann, dass man es testen kann. Und das funktioniert auch sehr gut, aber hat immer höhere Ansprüche und deswegen ist das nicht etwas, was wir jetzt direkt so für den Massenmarkt zur Verfügung stellen.
So wie Sie das erzählt haben, muss ich mal eine Frage stellen, die vielleicht ziemlich dämlich ist, aber macht nichts. Kann man vielleicht auch damit Musik, das sind ja auch in irgendeiner Art Daten, analysieren und sagen, wenn ich jetzt komponieren würde, und da kommt ja natürlich Murks raus, und Sie könnten mir dann mit Ihrer Analyse sagen, was ich falsch gemacht habe?
Wenn Sie es analog für Musik, würde das so funktionieren, dann würden Sie hergehen und sagen, Sie machen jetzt hier, Beethoven, machen. Und dann würde unser System feststellen, Leute, die machen auch dann normalerweise. Und ihr würdet etwas davon abweichen. Und wenn sie jetzt im Internet 3 Millionen Instanzen von Beethoven finden und ihr es weicht davon ab, dann würde ich feststellen, sie sind entweder ein genialer Musiker oder sie haben sich vertippt.
Mhm. Das heißt also, ihr Verfahren kann man auch auf andere Bereiche anwenden. Zum Beispiel, ob ein Brief schön geschrieben ist, ob er als Geschäftsbrief oder ein Liebesbrief und ob da irgendwelche gravierenden Fehler drin sind. Das ist also nicht nur auf dem Programm anwendbar, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht machbar ist.
Ähnliche Techniken werden tatsächlich eingesetzt, und zwar bei der Sprachanalyse. Da findet man heraus, dass in natürlichsprachlichen Texten normalerweise das Wort auf dieses andere Wort folgt. Das benutzt man bei der automatischen Übersetzung solcher Analysen. Kann man auch für Grammatikprüfungen benutzen, wenn Sie was grün unterkringeltes in Word haben, dann können solche Techniken dahinter stecken. Dass man sowas aber auf Programme anwendet und aus großen Mengen von Programmen solche Regeln lernt, das gehören wir tatsächlich zu den allerersten, die sowas machen.
Mhm. Können Sie nicht mal die Aktien untersuchen?
Ach.
Mit dieser Methode.
Ja, wenn ich das könnte, die Aktienuntersuchung mal feststellt, wann immer in, das wird aber auch schon gemacht, es gibt automatische Systeme, die werten Pressemitteilungen aus, die finden heraus, welche Pressemitteilungen sich wie in der Vergangenheit auf den Aktienkurs ausgewirkt haben, und in dem Moment, wo sie eine Pressemitteilung rausgeben, wird dann automatisch gekauft, einfach weil da irgendwas von Lufthansa, Verlust oder sonst irgendwas drinsteht, und dann gehen die Systeme automatisch los.
Jetzt bekommen wir also bessere Programme mit Ihrem neuen System.
Das will ich hoffen.
Prima. Wer nimmt daran teil? Wer profitiert von Ihrer Forschung?
Dieses System werden wir allgemein als Open Source verfügbar machen, ist auf beliebige Codemengen anwendbar und lässt sich direkt auf große industrielle Codemengen anwenden. Ich hatte heute Morgen schon Anfragen von SAP zum Beispiel, die würden das gerne mal bei sich direkt anwenden. Sie brauchen nichts weiter als ein großes Archiv mit Quellcode und können sofort losstarten.
Ich fürchte, dass wir noch öfter miteinander reden werden.
Ja, und ich würde mich darüber freuen. Ich habe gar keine Angst davor.
Genau. Okay.
Dankeschön.
Tja, das, was wir da von dem Herrn Zeller gesehen haben, wird der Klaus Knopper eigentlich nicht brauchen. Was seine Programme laufen, zumindest bei mir, alle ziemlich fehlerhaft. Die Distribution, was er da zusammenstellt, auch.
Ich denke jetzt nach dem Interview mit dem Professor Zeller, was sehr interessant ist, denke ich nochmal zurück an das Interview mit dem Klaus Knopper und seiner Frau am Anfang. Da sind wir wirklich rausgekommen, ohne einmal das Wort Linux zu sagen. Hat sich doch vieles verändert, denn muss man vieles über Linux noch erzählen?
Ich glaube, Linux als Begriff ist den meisten Leuten, die mit dem Computer arbeiten, geläufig. Natürlich wissen sie nicht alle, was dahinter steckt, aber der Anteil der Linux-Benutzer ist doch mittlerweile ganz groß. Und was ich gesagt habe, also diese als Rettungs-CD zu verwenden, ich weiß, viele Linux-Benutzer bzw. Microsoft-Windows-Benutzer haben eine Linux-Rettungs-CD.
Ja, ja, ich auch.
Ja,
ich also auch. Die Knoppix. Das sieht man zumindest, wenn der Windows gar nichts mehr macht, was ist dann eigentlich mit der Platte los?
Mhm.
Weil das kommt alles dann plötzlich wieder, was Windows nicht mehr schafft,
oder
eine Platte zu zeigen. Plötzlich.
Oder wenn man wirklich mal so einen Schädling eingefangen hat, dann bootet man mit Linux und dann, also ich finde, gut. Nur vor allen Dingen auch, was der Klaus Knopper da macht, er macht es ja nicht nur für seine Frau, sondern sie entwickelt und testet ja eigentlich seine Arbeit. Aber dass er das alles kostenlos zur Verfügung stellt und dass die Krankenkasse, das sind für mich Knallköpfe, die verdödeln unser Geld und bringen es an Firmen, wo sie hier ein besseres System hätten, was viel flexibler ist. Unverantwortlich, was da geschieht. Ja. Aber da müsste einer hingehen, müsste den wirklich so lange in den Hintern treten, bis alle lachen. Denn so kann es nicht weitergehen.
Das kann aber nicht einer alleine machen. Dann musst du mehrere
aus. Gehst du mit?
Damit du alle triffst. Du. Nee, vor allen Dingen, das ist unverantwortlich im Grunde genommen, was die machen. Denn die holen sich das Geld bei allen wieder.
Ja, genau. Ja,
jeder, der Krankenkassenbeiträge bezahlt, der zahlt dieses Überhöhte. Und ich denke mir, dass auch in puncto Pharmazie und so weiter, da noch einiges zu machen ist und einiges zu drehen ist.
Die Volkswirtschaft könnte Milliarden sparen.
Ja, wenn die so unverschämt mit Angeboten umgehen und diese nicht nutzen.
Ich könnte dir Storys erzählen von Krankenkassen, was die bezahlen, was nicht notwendig ist. Das würde hier diesen Rahmen sprengen. Wir wollen ja nicht nur schimpfen.
Nee, wir freuen uns über das, was wir gehört haben über Open
Source.
Wir freuen uns über Adriano und Klaus Knopper, denn die passen ja wirklich gut zusammen. Ne?
Ja.
Das ist ja ein ganz tolles Team, muss
ich sagen. Ja, und bei ihr, man merkt teilweise gar nicht, dass sie blind ist. Also sie nimmt so am Leben teil. Und wenn ich das sehe, wie sie hier am Studiotisch aufsteht, den Stuhl zur Seite stellt, auch drumherum geht sie. Also ist schon genial, wie sie sich damit abgefunden hat.
Und ja, umgeht. Wenn jemand Ballerina-Schuhe bei eBay kauft, dann zu Hause.
Muss auch im Stuhl herumtanzen
können. Der muss auch herumtanzen können. Das war's für heute.
Ich ja, also lieber Klaus, lieber Adriane, ihr habt's gut gemacht.
Die Sendung ist am Ende, der Daumen geht nach oben, zicke-zacke, zicke-zacke,
heu, die Sendung ist nicht am Ende, sondern wir haben für heute
die Ausgabe,
Nummer
217.
Aber was war gar keine große Ausgabe. Tja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl. Mhm. Das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mousepads,
da gibt es
Safe-Sticks.
Genau, und Cappies gibt es auch.
Cappies auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis später.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.